Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski und Christine Pepersack.
Wie und warum vertritt man Menschen in Sexualstraftaten? Wie lässt sich das mit Privatleben und Familie vereinbaren? Und was denkt ein Strafverteidiger für Sexualstrafverfahren über seine Mandanten? Wer ist eigentlich Nikolai Odebralski, bundesweit angesehener Anwalt für Sexualdelikte? Herzlich willkommen zu Unschuldsvermutung. Jeder hat die beste Verteidigung verdient. Wir sind der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebralski. Mein Name ist Christine Pepersack, ich bin Lektorin und ich freue mich, heute wieder mit Nikolai im Studio zu sitzen. Hallo Nikolai.
Das bin ich, hallo.
Nikolai, du bist seit 2010 Anwalt für Strafrecht und hast dir eine bundesweit anerkannte Expertise für Sexualstrafrecht aufgebaut. Anders als sonst wollen wir aber heute in einer Bonusfolge nicht auf ein Strafverfahren aus deinem Tätigkeitsbereich blicken, sondern wir wollen heute mal über dich sprechen. Und wir wollen unseren Hörern und Hörerinnen näher bringen, wer du bist, was du machst und was genau dich eigentlich ausmacht. Wir haben im Laufe dieser Staffel schon sehr viel von dir gehört. Du hast mir und unseren Hörern vieles über Sexualstrafverfahren und die Hintergründe deiner Strafverteidigung erklärt. Und heute lenken wir dann mal den Blick auf den Menschen Nikolai Odebralski. Lass uns direkt mal in die Vollen starten.
Ja.
Was die meisten wohl interessiert, Nikolai, warum ausgerechnet Sexualstrafrecht?
Ja, das ist ja in der Tat die Frage, die die meisten stellen. Und ich kann sagen, wenn ich das so auch in der Rückschau überlege, das ist einfach der Bereich, der mich emotional am meisten anspricht und ich mich am besten darin wiederfinde, ja, Widersprüche rauszuarbeiten, Beschuldigte zu verteidigen und den Beschuldigten in diesem Verfahren nicht nur ein juristisch guter, sondern eben auch menschlicher und emotional angemessener Beistand zu sein. Ich glaube rückblickend, dass ich das auch ganz gut kann. Die zufriedenen Mandanten, die geben uns oder mir ja auf jeden Fall auch recht.
Aber du könntest ja auch einen nicht ganz so kontroversen Fachbereich nehmen, ne?
Also Mietrecht machen, oder?
Haben dich bestimmt schon ganz viele gefragt, wie kannst du denn solche Leute vor Gericht oder überhaupt in einem Verfahren vertreten?
Wie kannst du solche Menschen verteidigen?
Ja,
das,
genau.
Das ist ja so eine Frage, die sehr regelmäßig gestellt wird. Und die Frage, Christine, die dies ja zum Ausdruck bringt, ist ja immer so, die Menschen haben doch die Straftat bestimmt begangen und das Bild, was im Kopf von vielen besteht, ist, die Menschen kommen ja bestimmt zu dir, sagen, ich habe die Straftat begangen und dann suchst du nach irgendwelchen prozessualen Winkelzügen, um die Leute dann zum Freispruch zu bringen oder das irgendwie zu machen. Und da kann ich zu sagen, das ist überhaupt nicht der Fall. Wenn ich gefragt werde, wie kannst du solche Menschen verteidigen, dann sage ich immer, ja, ich verstehe das, dass man das so sieht, aber das ist ja so eine Frage, die ja sehr aus Opferperspektive gestellt wird. Und verbunden damit ist ja dann manchmal auch die Frage, hast du selbst auch Kinder? Wie würdest du dich fühlen, wenn? Das wird ja auch häufig gefragt. Und ich sage dann immer, naja, ich verstehe das schon, aber jeder Mensch hat ja nicht nur Kinder, sondern die meisten haben ja auch Eltern. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, wie wäre das denn, wenn jetzt der eigene Vater, der eigene Onkel beschuldigt wäre wegen einer Sexualstraftat? Er wird ganz resolut sagen und auch für einen selbst glaubwürdig, ich bin es nicht gewesen, ich bin der Opfer von einer Falschbeschuldigung, da wird man ihm doch auch glauben und ihn total engagiert vertreten. Und das gilt nicht nur bei Beschuldigten, die sagen, ich habe eine Straftat begangen, sondern ich habe keine Straftat begangen, sondern auch bei Leuten, die sagen, ich habe was falsch gemacht, denn denen muss man ja dabei helfen, dann möglichst gut aus der Nummer rauszukommen und auch dann vermeintlich Geschädigten vielleicht eine Traumatisierung oder sonst weiteren Schaden zu ersparen. Und das ist eben das, was wir schwerpunktmäßig machen. Hm.
Ja, deine Kanzlei, in der du das machst, die befindet sich ja in Essen. Kommst du auch aus Essen oder bist du zugezogen?
Ich bin kein gebürtiger Essener. Ich bin geboren in der Stadt Altena. Das liegt im Sauerland. Das ist eine klassische Kleinstadt im Sauerland, wo so ungefähr 20.000 Leute wohnen. Da bin ich geboren und aufgewachsen bis nach meinem Abitur. Dann bin ich studieren gegangen und dann bin ich im Referendariat hier nach Essen gekommen. Hier hat es mir gut gefallen und darum bin ich hier geblieben und habe dann auch meine Kanzlei hier aufgebaut und fühle mich mittlerweile auch hier heimisch.
Hast du das alles selbst aufgebaut oder waren deine Eltern auch Juristen? Hattest du da einen bestimmten Hintergrund? Wie bist du dazu gekommen?
Ich komme tatsächlich nicht aus einer klassischen Juristenfamilie und unsere Kanzlei ist auch keine Kanzlei, die ich irgendwie vom Papa geerbt habe oder mich so in Anführungszeichen ins gemachte Nest gesetzt. Im Gegenteil, meine Eltern waren Sozialarbeiter, jetzt sind sie ja in Rente und das, ich hatte von meiner Familienseite aus mit dem Thema gar nichts zu tun. Wir haben das alles hier tatsächlich selbst aufgebaut oder beziehungsweise ich damals als Anwalt, als ich noch ganz jung war, jetzt sind wir ja zum Glück ein paar Leute mehr. Ich will aber dazu sagen, dass sich unsere Familie dann in eine sehr juristische Richtung entwickelt hat. Wie manche von mir wissen, habe ich ja noch mehrere Geschwister. Ich habe insgesamt 5 Geschwister, wir sind 6. Und meine große Schwester ist Anwältin in Dortmund, wenn sie uns gerade hört, viele Grüße. Mein Bruder ist Staatsanwalt in Paderborn und die anderen Geschwister haben mit Jura nichts zu tun, aber ja, Hälfte ist ja eigentlich schon ein ganz guter Schnitt.
Ganz guter Schnitt, ja. Genau, du hast 5 Geschwister und ich unterstelle jetzt mal, du bist Familienmensch, weil ich weiß, du hast auch Kinder. Du bist verheiratet und hast mehrere Kinder.
In der Tat, ich bin seit 2023 mit meiner Frau verheiratet. Wir haben gemeinsam 5 Kinder. Also man muss sagen, jetzt ist 2025, das ist jetzt so. Und meine große Tochter, die ist heute 16. Und ja, wir haben von 16 bis 6 Monate alles dabei. Und ja, da hast du es richtig gesagt. Ich bin in der Tat Familienmensch. Meine Wochen verbringe ich während der Woche ja häufig mit viel arbeiten und am Wochenende nehme ich mir aber die Zeit und bin dann zu Hause.
Ja, jetzt haben wir ein bisschen was über dich als Menschen erfahren. Das mit den ganzen Geschwistern wusste ich nämlich auch noch nicht. Sehr cool. Aber kommen wir mal zu Sachen, die den Anwalt Nikolai Odebreiski betreffen. Und wenn ich jetzt den Anwalt Nikolai gegen den Menschen Nikolai stelle, unterscheiden die sich eigentlich oder sind die zu 100%, kann ich die zu 100% übereinander legen und die sind gleich?
Ich meine, dass die zu 99% gleich sind. Der Mensch, der ich im Beruf bin, der bin ich auch privat. Also ich lege da nicht quasi so die Anwaltsrüstung an und spiele jemanden, der ich eigentlich gar nicht bin, sondern ich würde mich im Privatleben auch so bezeichnen, ja, wie es mich auch als Anwalt ausmacht. Wenn man mal überlegt, gibt es Unterschiede? Ja klar, man redet im Beruf natürlich viel formaler, wenn man jetzt vor Gericht ist und so, aber das sind Kleinigkeiten. Ansonsten ist tatsächlich der Mensch, den Leute auch auf Social Media sehen und manchmal auch die Leute, die meine Mandanten sind, die sehen ja auch meinen WhatsApp-Status, da lasse ich ja alle auch immer teilhaben an meinem Privat- und Familienleben, am Berufsleben. Aber das ist in der Tat ja der gleiche Nikolai Odebreiski, den man da sieht.
Das heißt, wenn ich dir privat gegenüber sitze, dann erlebe ich den gleichen Menschen, wie wenn ich dir jetzt als Mandant gegenüber sitzen würde.
Ich würde sagen, so wie wir hier gegenüber sitzen, ist ja quasi so eine Mischung. Ne? Wir sprechen ja sowohl über private Sachen als auch berufliche Sachen. Aber wenn wir jetzt einen Podcast zu einem rein privaten Thema machen würden, dann wäre das im Prinzip jetzt nichts anderes als so. Und ich glaube, die Leute, die mich oder uns hier hören und auch aus dem beruflichen Alltag kennen oder die Leute, die jetzt unsere Mandanten schon sind und mit denen ich auch schon gesprochen habe oder auch vor Gericht sogar war, die würden bestätigen, dass jetzt hier kein anderer Mensch redet als derjenige, der mit vor Gericht war.
Genau, mit der Anwaltsrüstung.
Mit der Anwaltsrüstung.
Schönes Bild, genau. Ja, wie ist das, wenn du neuen Mandanten annimmst? Glaubst du deinen Mandanten eigentlich immer alles, was sie erzählen? Oder bist du da auch manchmal skeptisch?
Also.
Um jetzt hier mal an die wichtigen Themen zu gehen.
Nicht, dass das jetzt jemand hört und denkt, oh Gott, mein Anwalt, der sollte mir doch glauben. Aber es ist natürlich so. Wenn Leute zu uns kommen, dann gibt es immer eine Beschuldigung. Und ich kenne ja den Inhalt der Beschuldigung genau in der Regel noch nicht. Ich habe dann im ersten Kontakt immer Leute hier sitzen oder am Telefon oder man kommt per E-Mail in Kontakt und die Menschen schildern mir ihre Sicht der Dinge aus ihrer Sicht. Das ist dann erstmal eine einseitige Darstellung. Und um zu wissen, was genau auf der anderen Seite steht, muss man sich immer die Akten kommen lassen. Ich bin mittlerweile, ich mache das jetzt schon länger, an so einem Punkt, wo ich es nicht mehr nötig habe, den Leuten einfach zu sagen, ich glaube ihnen nur, um sie einfach zu bestärken. In einem ersten Gespräch geht es immer nur so darum, das, was der Beschuldigte sagt, ist das aus sich heraus glaubhaft und nachvollziehbar oder ist das in sich schon irgendwie so, dass man so sagt, das kann ich gar nicht glauben. Man muss es sich insofern anschauen. Ich nehme aber das, was meine Mandanten mir sagen, erstmal grundsätzlich als richtig hin, weil ich immer so denke, eigentlich hat ja derjenige, der seinen Anwalt anruft, keinen Grund zu lügen. Aber natürlich ist es meine Aufgabe, den Leuten am Ende zu spiegeln, wovon wird denn das Gericht wohl ausgehen?
Ja, klar. Ne? Hängt ja auch sehr davon ab, wie du dann berätst, je nachdem, ob jemand eine Tat begangen hat oder auch eben nicht.
Ja, auch was er selbst dazu sagt. Ne? Wenn jemand jetzt kommt und sagt, ich bin unschuldig und auf mich wirkt das glaubhaft und er sagt, ich möchte auch verteidigt werden mit der Maßgabe, ich bin es nicht gewesen, dann machen wir das natürlich, klar. Ich berate ihn dann natürlich. Es gibt auch diese und diese Möglichkeiten. Gehört ja insgesamt auch dazu. Aber klar, wir schauen uns das Ganze immer in alle Richtungen offen an.
Machst du denn da einen Unterschied zwischen deinen Mandanten, je nachdem, ob jemand schuldig ist und ein schweres Verbrechen begangen hat oder ob der sagt, ich bin es nicht gewesen?
Also überhaupt nicht. Wir bewerten unsere Mandanten moralisch gar nicht. Und ich kann für mich persönlich sagen, dass mir das auch wirklich egal ist, in meiner Eigenschaft als Anwalt, ob jemand zu mir kommt und sagt, das habe ich gemacht oder das habe ich nicht gemacht. Ich will aber vielleicht mal so die Gelegenheit nutzen und mit einem kleinen Mythos aufräumen. Wir machen ja schwerpunktmäßig Sexualstrafverfahren und manchmal wird draußen so gedacht, naja, da kommen ja die Leute und sagen, ich habe es gemacht, verteidigen Sie mich bitte auf unschuldig. Aber sowas, das kommt gerade in unserem Bereich wirklich nie vor. Also das ist jetzt, wenn ich mal so versuche, mich zu erinnern und zurückzudenken, dass sowas mal passiert ist, nee, das ist nicht so. Das kommt bei anderen Delikten mal vor. Manchmal geht es zum Beispiel, ne, kommt jemand und sagt, es geht um eine Trunkenheitsfahrt und ja, klar bin ich betrunken gefahren, aber ich möchte ja meinen Führerschein behalten, also stellen wir das vielleicht mal so dar, dass ich dann danach was getrunken habe oder so. Mhm. Bei so unpersönlichen Dingen, aber dass hier jemand hinkommt, der sagt, ich habe es gemacht und ich will es aber offiziell nicht gewesen sein, das kommt eigentlich nicht vor.
Was denkst du denn, was dich von anderen Anwälten unterscheidet?
Ich denke, dass wir hier in unserem Büro die komplette Bandbreite an Betreuung anbieten. Ich kenne das von anderen Kanzleien manchmal so, dass die nur den rein juristischen Teil des Verfahrens bearbeiten. Das Ganze ist dann manchmal sehr formalisiert. Dann gibt es nur irgendwie Nachrichten vom Sekretariat. Der Anwalt ist persönlich nicht erreichbar. Es ist dann irgendwie so ein sehr formales, distanziertes Verhältnis. Und ich höre das auch häufig von Beschuldigten, die dann von anderen Kanzleien zu uns wechseln, die dann total überrascht sind, hey Mensch, Sie antworten ja jeden Tag auf E-Mails, ich kriege ja Ihre private Handynummer, ich kann anrufen, wenn ich Sorgen habe. Und die dann so total überrascht sind über die enge menschliche Betreuung, die wir dann auch bieten, im Vergleich zu anderen, die das Ganze so formal machen. Es gibt ja Kanzleien, die sind dann, sagen wir mal, als Großkanzlei organisiert. Die kriegen dann, ja, dann kriegt ein Beschuldigter irgendwie einen Sachbearbeiter, einfach irgendjemanden aus der Kanzlei und der ist dann der Sachbearbeiter. Und wenn es der nicht mehr ist, dann ist es jemand anderes. Das ist natürlich sehr unpersönlich und das ist bei uns eben ganz anders. Das ist ja auch eins von den Dingen, die uns auszeichnen. Wir machen das hier eng am Menschen, persönlich. Und wenn jemand ein dringendes Anliegen hat, also wirklich ein dringendes, dann bin ich auch über die Handynummer per WhatsApp oder wie am Wochenende erreichbar.
Und denkst du, das ist einer der Gründe, warum so viele Beschuldigte zu dir kommen in Sachen Sexualstraftaten?
Ich glaube, es gibt viele Gründe, die da zusammenkommen. Einer der Gründe ist natürlich unsere Expertise. Wir haben uns im Laufe der Jahre Alleinstellungsmerkmale aufgebaut, die unsere Kanzlei eben zu einer der erfolgreichsten bundesweit machen. Ich, ja, wenn meine Frau manchmal so hört, wie ich mit meinen Mandanten telefoniere, wenn die dabei ist, dann sagt die immer, ich soll nicht so angeben. Aber ich sage immer, nein, ich sage es ja nur so, wie es den Tatsachen entspricht. Und wir sind einfach, was diesen Deliktsbereich angeht, die Kanzlei mit den bundesweit höchsten Kompetenzwerten. Vielleicht kommt irgendwann mal jemand, der schreibt 5 Bücher und schafft es, 3000 Mandate pro Jahr so zu bearbeiten, dass alle zufrieden sind. Dann werde ich neidlos anerkennen, der ist jetzt die Nummer 1. Aber Stand jetzt sind wir es einfach.
Sag nochmal, wie viele Mandate ihr im Jahr ungefähr habt?
Wir bearbeiten jedes Jahr so ungefähr 800 Mandate aus dem Bereich Sexualstrafrecht. Wir machen ja auch teilweise Revisionen, Wiederaufnahmeverfahren, dann häufig auch mit Bezug zu unserem Thema, manchmal aber auch aus einem anderen Bereich. Und ich habe mittlerweile 2 Fachbücher geschrieben und ein neues Buch ist gerade in der Ausarbeitung. Ich gebe Seminare zu dem Thema, gerade zu Aussage gegen Aussage in Sexualstrafverfahren, Strafverteidigung beim Tatvorwurf Kinderpornografie und begleite ja auch jeden Tag Beschuldigte an Gerichten bundesweit. Und das mache ja auch ich selbst. Und insofern glaube ich, auch wenn ich jetzt erst Mitte 40 bin, kann ich doch sagen, dass es wahrscheinlich in diesem Bereich Sexualstrafrecht keinen Anwalt gibt, der zum einen über praktisch so eine Erfahrung verfügt, als auch theoretisch eben in so einem Bereich schon was auf die Beine gestellt hat. Also wenn jetzt hier ein Kollege zuhört und meint, er hätte höhere Kompetenzwerte, immer gerne melden, dann werden wir das natürlich prüfen.
Den laden wir dann ein.
Den laden wir dann ein, ja. Und fragen ihn ab zu aktueller Rechtsprechung und gucken mal, wer genau. Dann mehr weiß.
Da kommt ja schon ganz schön viel zusammen. Und wenn du nicht gerade Seminare gibst und Bücher schreibst und Podcasts aufnimmst, wie sieht denn so dein typischer Arbeitstag aus?
Ich habe es mir irgendwann mal angewöhnt, früh aufzustehen, weil ich ein Mensch bin, der sich morgens am besten konzentrieren und in Ruhe arbeiten kann. Ich stehe in der Regel um 5 Uhr auf. Wenn ich hier in Essen oder der Umgebung bin, bin dann um 6 Uhr hier an meinem Schreibtisch. Wenn ich auswärts auf Terminen in Hotels bin, mache ich das genauso. Und dann bearbeite ich erstmal meine E-Mails, schreibe meine E-Mails, arbeite die Mails vom Vortag ab. Darum wundern sich manchmal Beschuldigte, die sagen, ich habe heute Morgen um 5:45 eine E-Mail von Ihnen gekriegt. Hatten Sie das irgendwie auf zeitlich versenden eingestellt? Dann sage ich, nein, tatsächlich war das so. Dann habe ich in der Regel vormittags Gerichtstermine. Und dann bin ich nachmittags entweder auf dem Rückweg von auswärtigen Gerichtsterminen. Die Zeit im Auto nutze ich dann immer, um mit meinen Mandanten zu telefonieren. Darum wissen auch viele, die ja von unserem Mandanten hier jetzt zuhören, dass man mich in der Regel am besten im Auto erreicht. Oder ich bin einfach hier in der Kanzlei, um Mandantengespräche zu haben.
Ja, und wenn du schon um 6 Uhr anfängst am Schreibtisch, wie viele Stunden arbeitest du denn so pro Woche?
Ja.
Eine 40-Stunden-Woche ist das ja wahrscheinlich nicht.
Das ist ja immer so etwas schwer zu sagen. Ich kenne natürlich immer so Erzählungen, ja, ich arbeite 100 Stunden oder 120 Stunden pro Woche. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich kann das ehrlich gesagt schwer einschätzen. Und man muss ja auch die Frage stellen, ja, was ist Arbeit, was ist keine Arbeit? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, in Norddeutschland beim Gerichtstermin bin und fahre dann 5 Stunden zurück. Ist das Arbeit? Ist das keine Arbeit? Der eine wird vielleicht ja sagen, der andere wird vielleicht nein sagen.
Wenn du telefonierst auf jeden Fall.
Ja, ich telefoniere auf jeden Fall, aber wenn ich einen Kaffee trinke und den Podcast höre, dann vielleicht nicht. Aber es ist schon viel, aber meinem Gefühl nach ist es nicht so viel. Ich habe ja vor allem das Glück, dass ich einen Beruf habe, den ich jetzt nicht als Arbeit empfinde, sondern das Ganze macht mir Spaß, mich mit meinen Mandanten und mit den Fällen auseinanderzusetzen.
Ja, und du hast ja auch die Möglichkeit, es ein bisschen zu steuern, ne? Je nachdem, ob du noch neue Mandate zusätzlich annimmst, wenn gerade viel los ist oder dann vielleicht auch mal was ablehnst. Lehnst du öfter Mandate ab oder nimmst du grundsätzlich erstmal alles an, was kommt?
Ich denke immer so, jeder, der hier anruft, hat ja ernsthafte Probleme und braucht ja auch unsere Hilfe. Und insofern nehmen wir erstmal alle Leute als Mandanten an. Es sei denn, es gibt am Anfang schon gleich Punkte, wo man dann nicht zusammenkommt. Wir machen bei uns beispielsweise keine Pflichtverteidigung. Manchmal rufen Beschuldigte an und sagen, ich möchte einen Pflichtanwalt, vertreten Sie mich da, dann wird aus dem Grunde nichts draus, weil wir das hier nicht machen. Oder wenn es einfach Verfahren sind, wo ich schon merke, das passt in die zeitlichen Kapazitäten nicht. Wir hatten mal eine Anfrage in einem sehr umfangreichen Verfahren in Frankfurt an der Oder. Wir sind in Essen und ich kann aber da nicht 15 Tage hinfahren. Und dann wird da auch nichts draus, aber in der Regel fangen die Verfahren hier ja an im außergerichtlichen Bereich. Und wenn es so ein Ermittlungsverfahren gibt, dann helfen wir natürlich allen, die unsere Hilfe brauchen.
Und wenn du dann nachmittags oder abends nach Hause gehst, kannst du dann abschalten oder nimmst du deine Fälle mit nach Hause?
Ich kann sehr gut abschalten und ich kann das sehr gut trennen. Klar, natürlich, man nimmt manchmal die Fälle insofern etwas passiv mit nach Hause, als dass man sich ja manchmal Gedanken darüber macht, wenn Beschuldigungen im Raum stehen und die Betroffenen sagen, ich war es nicht. Ja, wie kann da so eine Falschbeschuldigung zustande kommen? Wo gibt es da irgendwie Probleme oder in welchem Punkt liegt die Lösung des Falles? Und ich denke, da kann sich ja keiner von freisprechen, dass man auch mal in seiner Freizeit darüber dann kurz nachdenkt oder wenn man im Auto ist oder einem auch manchmal die guten Ideen beim Sport kommen, wo es gewesen sein könnte. Aber in der Regel sitze ich jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa und zerbreche mir den Kopf und kann nicht abschalten. Also überhaupt nicht. Ich bin beim Privat- und Familienleben ein sehr ausgeglichener Mensch.
Das klingt nach einer ganz guten Balance. Ja, ich wünsche dir, dass es so bleibt. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Gibt's Verfahren, die dich besonders bewegt haben in deiner jüngeren Karriere?
Also es gibt natürlich größere Verfahren, wo ich dann auch größer, also stärker dran beteiligt bin als an jetzt kleineren Verfahren. Natürlich, jedes Verfahren ist für einen Beschuldigten immer subjektiv sehr wichtig. Aber manchmal gibt es so Verfahren, die irgendwie ja rausschießen. Und da macht man sich dann in seiner Freizeit Gedanken drüber und vielleicht auch manchmal nach einem Urteil, wie das gewesen sein kann. Ich hatte zum Beispiel 2023 ein Verfahren zu begleiten am Landgericht Heilbronn, was mich nach wie vor bewegt. Mein Mandant ist da verurteilt worden, obwohl ich aus tiefstem Herzen der Meinung bin, dass er unschuldig ist. Und ja, da muss ich doch zugeben, da denke ich ja doch manchmal noch so dran, wie das überhaupt passieren konnte. Ich habe den auch in der Rückschau sehr gut verteidigt und habe auch alles getan, was zu tun war. Aber ja, ich frage mich schon.
Fragt man sich ja trotzdem, ob man selber vielleicht auch einen Fehler gemacht hat, ne? Irgendwo an irgendeiner Stelle falsch abgewogen ist.
Also ich bin natürlich selbstkritisch und selbstreflektiert und habe mich das auch gefragt, bin aber auch, ich häufig mich das schon gefragt habe, immer zu dem Ergebnis gekommen, dass ich alles richtig gemacht habe. Die Familie und mein Mandant, mit denen bin ich heute in Kontakt und alle sind zufrieden, auch wenn das Ergebnis nicht gepasst hat. Aber ja, ich frage mich doch, also ich habe es einfach komplett anders gesehen, aber ja, so ist es halt manchmal.
Ja, da steckt man dann nicht drin, ne? Ja. Hast du denn jemals deine Entscheidung für dein Fachgebiet bereut? Hättest du rückblickend vielleicht doch was anderes machen sollen? Also ich höre raus, dass du eigentlich sehr zufrieden, glaube ich, bist mit dem, was du tust.
Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Ich mag meine Mandanten. Ich habe wirklich ein positives Verhältnis zu jedem, der hier unser Mandant wird. Ich finde mein Fachgebiet super, super spannend. Wir haben wirklich viele spannende Fälle, auch immer wieder neue Fälle. Die Fälle gleichen sich nicht. Es gibt viele Konstellationen von Aussage gegen Aussage. Unsere Quote an außergerichtlichen Erledigungen ist unglaublich hoch. Unsere Zufriedenheitsquote bei unseren Mandanten ist unglaublich hoch. Wir haben hier wirklich überhaupt kein Gemecker. Klar, manchmal gehen Verfahren nicht so aus, wie sich das Beschuldigte wünschen, aber das führt dann nicht dazu, dass jemand uns die Schuld gibt. Ne? Also ich meine, wir machen ja auch alles. Und nein, ich habe ein tolles Team um mich rum und ich bin insgesamt wirklich sowohl beruflich als auch privat sehr zufrieden.
Super. Aber apropos Gemecker. Super Stichwort. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, dich zu recherchieren und so wie es aussieht online, sind eigentlich alle bei euch sehr zufrieden. Ihr habt sehr, sehr gute Bewertungen und ja, zwischendurch geht aber vielleicht doch mal was in eine falsche Richtung, ne? Und ich habe auch tatsächlich eine negative Bewertung gefunden aus dem Jahr 2016 auf der Seite anwalt.de, kann man da auch nachlesen. Die würde ich jetzt einfach mal vorlesen.
Okay, oh Gott.
Wahrscheinlich hast du die auch schon mal gelesen, ist aber ja auch schon eine Weile her. Zitat: Um es deutlich zu sagen, Herr Odebralski ist ein Anwalt ohne Menschlichkeit und Seele. Ich hatte nach 14 Jahren den Mut gefunden, meinen Onkel wegen dem anzuzeigen, was er mir damals als Kind angetan hat. Mein Anwalt sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, meine Aussage würde auf jeden Fall für eine Verurteilung reichen. Dann kam mein Onkel mit Herrn Odebralski zur Verhandlung. Der Mann hat mir über Stunden Fragen gestellt, hinterher wusste ich gar nichts mehr und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Aber er hat immer weiter gefragt. Am Ende meinten die Richter dann, meine Aussagen in der Verhandlung wären zu widersprüchlich gewesen und mein Onkel wurde freigesprochen. Super gemacht, Herr Odebralski, unmöglich. Zitat Ende. Wenn du sowas liest, ja, ich höre dich schon ausatmen. Ja, wenn du sowas liest, was macht das mit dir?
Ja, das ist ja jetzt eine negative Bewertung, aber auch gleichzeitig würde ich mal sagen, keine negative Bewertung. Es ist ja,
sie
quasi
kommt ja nicht von deinem Mandanten, sie kommt ja von der Gegenseite.
Sie kommt ja von der Gegenseite, die ja offenbar mit dem Prozessausgang, Freispruch, nicht zufrieden war. Ich bemühe mich, das will ich dazu sagen, auch in Sexualstrafverfahren mit der Gegenseite immer respektvoll umzugehen, jetzt nicht ausfallend zu sein oder da rumzuschreien oder so. Also das halte ich für erstens unangemessen und zweitens auch im Sinne von meinen Mandanten nicht zielführend. Also was soll das? Aber wenn man angemessene Fragen stellt und dann das tut, wofür einerseits die Leute ja bezahlen, aber was ja auch innerhalb meiner Tätigkeit ist, dann muss ich über solche in Anführungszeichen negativen Bewertungen doch etwas schmunzeln. Ja, zeigt ja zumindest, dass ich da alles richtig gemacht habe.
Ja, und gleichzeitig wollen wir natürlich nicht irgendwie das Leid von Opfern bagatellisieren an der Stelle, ne? Das möchte ich nochmal erwähnen, weil, ne, also keiner von uns war dabei. Wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Aber du schaust natürlich aus deiner Strafverteidigersicht drauf und siehst das dann entsprechend vielleicht ein bisschen anders.
Wenn jemand freigesprochen wird, dann hat das ja meistens auch so seinen Grund.
Ist es dir denn generell wichtig, was andere von dir denken?
Es ist mir wichtig, was mein Umfeld denkt. Das ist mir schon wichtig, was meine Frau über mich denkt, was meine Mitarbeiter über mich denken. Wenn jetzt alle meine Mitarbeiter was Schlechtes über mich denken würden, dann würde mich das natürlich schon nachdenklich machen. Ist ja zum Glück nicht so. Aber ansonsten ist es mir ehrlich gesagt wirklich sehr egal, was Richter, Staatsanwälte, vermeintlich Geschädigte, Opferanwälte oder sonstige Leute von mir denken. Wenn meine Mandanten am Ende zufrieden sind, dann freut mich das natürlich. Ja, ich glaube, was meine Mandanten von mir denken, das interessiert mich jetzt natürlich auch. Wenn die alle sagen würden, Odebralski, nicht so gut, würde es mich natürlich schon stören, aber es ist ja zum Glück nicht so. Und ja, ansonsten, also es kommt immer so darauf an.
Ja, was deine Mandanten denken, kann man ja in den positiven Bewertungen auch ganz gut nachlesen. Das sind tatsächlich einige, habe ich festgestellt.
Ich muss zugeben, ja. Ich schaue auch ab und zu mal nach. Und so wie ich das sehe, sind bei uns alle ganz zufrieden.
Ist ja auch nur menschlich, das auch selber wissen zu wollen. Gibt es denn noch was, was du darüber hinaus, was ich dich jetzt gefragt habe, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst, bevor wir uns aus dieser Staffel verabschieden?
Eigentlich fällt mir nichts mehr ein. An alle, die mich oder uns schon kennen, ja, freue ich mich, dass man auch mal so einen persönlichen Einblick geben konnte, vielleicht auch mal Dinge sagen, die noch nicht so bekannt waren. Das waren jetzt auch keine formalen Sachen, sondern einfach was, um uns näher kennenzulernen. Wenn jemand jetzt den Podcast hier hört und selbst ein juristisches Problem hat oder sagt, ich habe da mal eine Frage, einfach keine Berührungsängste haben, einfach kurz eine Nachricht schreiben. Die E-Mail-Adresse steht auf der Homepage oder hier ja auch in unseren Shownotes. Und da kann man einfach mal kurz und unverbindlich fragen und dann kriegt man auch sehr schnell, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, eine Rückmeldung.
Ja, wunderbar. Hast du mir den Hinweis auf die Shownotes schon abgenommen? Genau. Senden Sie uns gerne Ihr Feedback, Ihre Gedanken zur Staffel oder auch zu dieser Folge. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns die auch schicken. Dann nehmen wir uns die für die zweite Staffel vor und beantworten die dann auch entsprechend gerne.
Sehr gerne.
Und ja, Sie finden unsere E-Mail-Adresse und weitere Informationen zum Thema Sexualstrafrecht wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir nicht nur am Ende der heutigen Folge, dieser Bonusfolge, sondern auch am Ende unserer ersten gemeinsamen Staffel angekommen.
Ja. Wir hoffen, es hat allen gefallen und ja, wir verabschieden uns und hoffen, dass wir dann wiederkommen.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Unschuldsvermutung. Der Podcast über Sexualstrafrecht mit Strafverteidiger Nikolai Odebreitski und Christine P. Pasak. Wenn Sie Rechtsberatung brauchen oder Unterstützung in Ihrem Verfahren benötigen, finden Sie alle Informationen auf ra-odebreitski.de. Wenn Sie betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder Missbrauch und Hilfe brauchen, wenden Sie sich ans Hilfetelefon unter 0800 22 55 530. Menschen, die sich sexuell zu Kindern und Jugendlichen hingezogen fühlen, können sich ans Präventionsnetzwerk Kein Täter werden wenden. Weitere Folgen unseres Podcasts Unschuldsvermutung finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt.